Der FC St. Pauli ist aufgestiegen in die erste Bundesliga, aber entgegen aller Gerüchte ist es nicht der einzige erstklassige Verein aus Hamburg.
Sondern es gibt auch noch Fleischer und Glashaus, die spielen nämlich nicht nur Bundesliga, die spielen sogar Champions League und haben mal wieder knackige Themen in petto. Unter anderem geht es um die Erstbesiedlung eines kompletten Stadtteils in Hamburg, die wir vornehmen werden.
Dann haben wir gesprochen über die Europawahl mal wieder, und zwar heute über die Linke.
Dann haben wir über allerlei andere Themen geschwafelt, zum Beispiel darüber, ob.
Es nächste Woche überhaupt eine Folge geben wird, Fleisch und Glashaus. Ich weiß es nicht. Es steht noch in den Sternen. Es könnte sein, dass es nie wieder eine Folge gibt,
Zumindest nicht
tatsächlich.
in der bekannten Besetzung.
Ja, es wird spannend auf jeden Fall.
Zieht's
Bleibt
euch
dran.
rein.
Du bist pleite, deine Fleischer. Du bist ratlos, deine Glashaus. Du bist nicht sicher, dann schalt hinein, den Podcast-Transmitter. Du suchst noch nach dem richtigen Ausbildungsplatz. Dann such dir Fleischer und Glashaus, den richtigen Ausbildungsplatz. Die zwei sind einfach immer für dich da. Ohne Fleischer und Glashaus wären viele gar nicht mehr am Leben. Denn sie waren vor schlimmen Naturkatastrophen. Oh ja, oh ja, oh no, 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 no. Niemals ohne Fleischer und Glashaus. Der Podcast einmal pro Woche.
Fliggedy der Juice Boy und Gliggedy der Drachentöter, a.k.a. die zwei Hotboys aus der Steiermark, sind wieder live für euch an den Mics und liefern euch Themen, die sich gewaschen haben.
Geil, ja. Wir sind back mal wieder, wie jeden Sonntag, für diesen Podcast. Ich bin auch zurück von der Swiss und die anderen Tour. Gestern sind wir, nee, wann sind wir? Sonntag. Heute ist Dienstag, wir nehmen Dienstag auf. Sonntag sind wir zurückgekommen. Ja, es ist noch ein gewisses, man hängt noch ein bisschen durch nach der Tour. Ne? Es waren, ich glaube, 5 Wochenenden und immer noch die Tage vorher. Es ist schon eine intensive Zeit. Ja, morgen geht es direkt weiter für mich in ein noch ein bisschen weiter weg, aber können wir nächste Woche nochmal drüber reden.
Das wird ein großes Highlight, ich bin sehr gespannt, aber wir wollen noch nicht spoilern, wo es für dich hingeht, oder?
Ja, nee, müssen wir noch nicht. Auf jeden Fall spektakulär. Ich glaube, ich weiß nicht, kennst du eine Person, die jemals da war, wo ich hinfahre?
Nee, kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Glaube ich nicht.
Nicht das typische Reiseziel.
Nee, ja, es wird sehr spektakulär. Aber darüber sprechen wir nächste Woche.
Hast du Gesetzesbrüche geplant?
Was heißt, darüber sprechen wir nächste Woche, sagst du jetzt so einfach. Ich sag mal so, dass ich da hingerichtet werde, ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen.
Toi, 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 dass es nicht passieren wird.
Ja, das wäre ja schade für diesen Podcast.
Ja.
Dann müsste man da organisatorisch was dran ändern. Dann
ja, aber würde ich mich relativ schnell nach einem Ersatz umschauen.
Ja, aber das meinst du würdest das dann schaffen, direkt nächsten Sonntag wieder einen rauszubringen, wenn ich jetzt
ja,
da
das
auf
muss
meinem Trip hingerichtet
the show
werde?
Must go on, sage ich dir. Ist ja jetzt zum Beispiel bei Gefragt gejagt, ist ja auch der eine Jäger gestorben, Klaus Otto Nagorsnik, rest in peace.
So eine Quizshow ist das, ne?
Genau, wo immer so Masterminds quasi gegen Normalos antreten und einer dieser Masterminds, der Bibliothekar, war sein Spitzname, Klaus Otto Nagorsnik, ist überraschend gestorben. Und Alexander Bommes heißt, glaube ich, der Moderator der Sendung beim NDR,
Der hat gesagt, scheiß drauf, Show must go on.
Show must go on,
Zitat.
Wirklich. Sie haben direkt, also so hat er es nicht gesagt, aber sie waren mitten in der Dreharbeit, Klaus Otto ist nicht erschienen, weil er schon tot war. Und dann haben sie, Sponti, haben sie sich einen anderen Jäger besorgt und weiter gedreht. Dann haben sie gleichzeitig die bereits aufgezeichneten Folgen mit Herrn Nagorsnik, die haben sie gesendet, ohne Verweis darauf, dass er verstorben ist oder irgendeine Trivia oder irgendeine Form von Andenken an ihn. Und es wurde bei X als geschmacklos bewertet.
Naja. Wir sagen, hier findet er sein Andenken natürlich bei Fleisch und Glashaus. Wir sind nicht so eine makabere, geschmacklose Show wie dieses Gefragt, Gejagt. hier findet er sein Andenken. Rest in peace an den Bibliothekar.
Ja, aber ich ehrlich gesagt, wir müssen ja jetzt mit dem Szenario schon rechnen, dass du da vor Ort hingerichtet wirst.
Kurze Zwischenfrage, stirbt mit dem Bibliothekar jetzt für dich auch endgültig das Konzept der Bibliothek? Weil das ist ja eh immer auf dem absteigenden Ast. Wird das
mit ihm
ad acta gelegt?
Für mich ist die Bibliothek eh etwas, was ausschließlich im Gefängniskontext noch Sinn macht. Das ist ja die typische Beschäftigung, wenn du da dich gut schlägst und nicht negativ auffällst, dann kannst du irgendwann in die Bibliothek und lesen. Mhm. Ne? Bei Die Verurteilten zum Beispiel, bekannter Film, da war es auch so, dass er dann in der Bibliothek gearbeitet hat und ich denke, das ist ein gängiges Thema für Gefangene. Also wenn ich irgendwann im Gefängnis bin, dann werde ich auch in der Bibliothek arbeiten und mich da selber belesen.
Vielleicht bekomme ich ja vor meiner Hinrichtung nächste Woche dann noch ein paar Tage mit Bibliothekszugang.
Genau, das wäre nice.
Hoffentlich gibt es da deutsche oder englische Bücher. Das wäre halt super cool für mich. Das wäre so ein Traum für mich, dann noch mal ein bisschen lesen zu können.
Ja, das wäre echt dir zu wünschen. Und wir würden auch hier bei Fleischer und Lazarus, ich und mein neuer Partner dann...
würden am Ende ein kleines eingesprochenes... AI-Stimme sagen lassen.
Wir würden so über Suno irgendwie so ein Jingle irgendwie mit einem Witz verbunden, ne? Irgendwie ein Plot-Twist, wo man am Anfang denkt, er lebt noch und dann aber doch nicht. Sowas in die Richtung würden wir da machen, ne?
Ich dachte nur so eine Stimme so ganz, ganz am Ende. Fleisch und Glas, das würde so einfach, würdest du die Folge ganz normal mit jemand anderem machen und ganz am Ende bei Minute 45 wäre so eine Stimme Hinweis an die Zuschauer, an die Zuhörer. Der vorherige Protagonist Martin ist letzte Woche verstorben.
Hingerichtet worden.
Ja. Und das ist so alles. Das würde mir reichen, sage ich ganz ehrlich.
Mehr wird es auch nicht sein. Oder ich vertusche das Ganze und nehme deine Stimme und habe dann so AI-Texte, die ich selber dann skripte für dich und von deiner Stimme einsprechen lasse.
Mm.
Wäre auch eine Option.
Ja, aber... das wäre ein bisschen anstrengend.
Ja, wäre anstrengend.
Außerdem will man ja noch eventuell Sponsoringgelder aus dem Land, wo ich jetzt hinfahre, und mit der Regierung da zusammenarbeiten. Deswegen wäre es dann vielleicht auch gut, sich so an deiner Stelle so von mir zu distanzieren, wenn ich da hingerichtet wurde.
Das Gegenbeispiel können sie natürlich auch eintreten, dass du nicht hingerichtet wirst, sondern dass du da dich überzeugen lässt und dann in die Regierungsarbeit aktiv eingespannt wirst. Und dann kommst du auch nicht
hin. Ich glaube, da gehört man muss man zu einer bestimmten Familie gehören.
Mhm, vielleicht. Musst du dich einheiraten. Du hast ja eben gesagt, Dienstag nehmen wir auf. Wir haben aktuell schon den Fall, dass wir sehr früh in der Woche aufnehmen, auch weil du auf Tour warst, ich teilweise nicht konnte am Wochenende. Zukunft müssen wir uns vornehmen, wieder tagesaktuelle aufzunehmen. Mhm. Letzte Woche bei dem Podcast, finde ich, war eine wirklich runde, gute Folge. Aber was mir missfiel, ist, dass die Sachen teilweise nicht aktuell waren. Beispielsweise berichtete ich vom Nordderby. Und als wir dann rauskamen, hatte der HSV schon wieder alles verkackt gegen Paderborn und Pauli war aufgestiegen. Also dieses Momentum, was ich da verbreitet habe, der Freude als HSV-Fan, wirkte dann doch arg lächerlich, wenn man sich das dann am folgenden Sonntag anhört.
Stimmt, aber St. Pauli ist dann an dem Sonntag also um genau zu sein, der Podcast ist rausgekommen und St. Pauli ist dann wenige Stunden später aufgestiegen.
Ja, genau, so war das. Zweite Korrektur, ich habe behauptet, KDB war mit Cuevo zusammen, das stimmt nicht, sondern mit Offset, einem anderen der Migos.
Wirst du das, den St. Pauli-Aufstieg und die dazugehörigen Bilder aufgenommen?
Habe ich mir nicht angeguckt.
Nee, hast du gar nicht? Den Platzsturm und so hast du nichts gesehen?
Nein, ich gucke mir keine Sachen an, die mich negativ beschäftigen, was so Sport angeht. Da habe ich einen ganz klaren Filter. Wenn der HSV gewinnt oder Protagonisten, die ich unterstütze, gewinnen, dann gucke ich mir 20 Mal die Highlight-Sendungen an und kann nichts verpassen. Aber wenn die verlieren, dann setze ich die Scheuklappen auf und will mit dem Rest nichts mehr zu tun haben.
Ja, na, das ist wahrscheinlich auch die richtige Herangehensweise. Nee, aber gab's, ich finde das krass irgendwie, dass du da, ja, dass du da nicht so als Hamburger, klar, man ist dann irgendwie ein bisschen neidisch wahrscheinlich an der Stelle als HSV-Fan, dass man jetzt der Hamburger Verein ist, der in der zweiten Liga spielt. Aber so, man ist ja auch, hat ja auch irgendwie so einen gewissen Lokalpatriotismus der Stadt gegenüber. Aber St. Pauli, das ist ein Hamburger Club in der ersten Liga, ist es.
Ja, ein Schrottclub halt, ne? Das ist die Downside. Ja.
Ja, wann sind alle auf den Platz gestürmt und so weiter und haben da den Aufstieg gefeiert.
Ja, ist ja in Ordnung.
Vielleicht nächstes Jahr für euch.
Glaube ich nicht. Jetzt wird alles auseinanderbrechen.
Echt?
Ich sehe das ganz negativ.
Wie, hast du nicht letzte Woche noch eine
Letztes
ganz
Jahr habe
andere
ich, ja,
Prognose
letztes Jahr habe
gehabt?
ich eine andere Prognose. Da habe ich mir dieses Paderborn-Spiel jetzt angeguckt am Wochenende und ich bin komplett frustriert.
Krass.
Ja. So kann sich das ändern von Woche zu Woche. Jetzt läuft ja gerade das Dopingverfahren gegen unseren Verteidiger Mario Vucevic.
Vielleicht ist es jetzt Sonntag, wenn wir rauskommen, schon wieder ganz anders.
Genau, weil morgen trifft fällt ja die Entscheidung. Wenn morgen die Nachricht kommt, Vucevic freigesprochen, dann bin ich morgen wieder oben auf. Also das geht hin und her. Da wurde ja wegen Epo-Doping, vermeintlichem Epo-Doping, verurteilt und gesperrt zu 2 Jahren. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Einspruch eingelegt. Die wollen 4 Jahre Sperre. Vucevic hat Einspruch eingelegt. Der möchte gar keine Sperre. Im Idealfall kommt ein Freispruch. Im schlimmsten Fall wird die Sperre noch verdoppelt. Also auch sehr entscheidend, wie
Und
das
ist er
ausgeht.
aktuell auch gesperrt?
Ja, der ist ja schon seit über einem Jahr gesperrt. HSV solidarisiert sich geschlossen. Auch jetzt zum Beispiel beim Pauli-Spiel haben sie ja 1-0 gewonnen. Da haben sie, hat Latzel dann nach dem Tor, oder vielleicht war es auch ein anderer Spieler, das Vucevic-Trikot geholt und zur Kurve gehalten. Gibt auch regelmäßig Vucevic, Vucevic, Fangesänge in der Nordkurve. Also die Truppe steht voll und ganz hinter dem Spieler.
Geil. Die sind solidarischer als Bommels zu seinem Fragenjäger.
Genau, das stimmt.
HSV ist solidarischer als der NDR. Was würdest du sagen, gehört eher zu St. Pauli, der FC St. Pauli oder die OMR?
Für mich ist es eher die OMR. Die Akkreditierung findet ja auch immer Heiligengeistfeld statt, am Tag vorher. Das ist für mich so
Echt,
richtig.
als ich da war, wo habe ich mich direkt bei Messehallen
Ja, das war
akkreditiert?
die letzten 2 Jahre anders. Ich glaube, du warst ja vor 3 oder 4 Jahren da, ne?
Ja.
Ja, nee, gehst du immer am Tag vorher und das ist für mich so dieses St. Pauli-Gefühl.
Das ist, ja.
Ne?
Das ist ja auch dieses Ur-St. Pauli, was man mit St. Pauli verbindet. Diese
Mhm.
ganzen Hipsters, die dann da schon Hauptbahnhof sich das OMR-Band umbamseln.
Ist Hipster, ist das noch ein Begriff? Oder sind wir so aus der Zeit gefallene Onkels, wenn wir Hipster? Ich sag's ja auch manchmal, ich will dich da gar nicht kritisieren, aber glaubst du, ein Anfang 20-Jähriger wüsste mit dem Begriff Hipster noch was anzufangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist vor allem auch ein Begriff, der so auch theoretisch voll auf mich so selbst zutreffen könnte. Das ist eh, wenn ich mich so darüber lustig mache, jetzt über OMR-Besucher und über das ganze Ding, was die OMR ausmacht, dann mache ich mich auch teilweise so über mich selber lustig.
Ja,
Das
total.
ist, deswegen ist eh, ist Hipster, ja, es ist Hipster-Hass war ja damals der Song von Flair, wo er so ein MC Fitti-Double irgendwie, was hat er da?
Getötet auf dem Cover oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und Crow hat er nicht auch was mit dem Crow-Double gehabt in der Zeit? Ist auch so, wo diese Panda-Maske irgendwie mit Rest in Peace oder sowas versehen. Gab's auch mal.
Ja, vielleicht hat sich das dann auch ein bisschen gewandelt, dass das so zu der Zeit, als das so neu aufgekommen ist, dieser Hipster-Begriff, da waren so die jungen Leute, über die man sich lustig, so über diese Skinny Jeans Leute, das war so
Ja,
eher
und so
die.
Föhnfrisur und dann damals diese V-Ausschnitte bis zum Bauchnabel und dann hatten die so einen Haifischzahn um den Hals und so, das war für mich so richtig klassisch Hipster. Und dann saßen sie in den Cafés und haben sich überteuerte Americanos geholt.
Und jetzt würde ich das eher so sagen, dass es, was ich mir jetzt heutzutage darunter vorstelle, sind eher so Mark Forster-Double, weißt du, so 40-Jährige mit Caps und Brille, die auf dem E-Scooter zur OMR fahren.
Ja, sie sind vielleicht auch die gleichen Menschen, die einfach jetzt 10 Jahre älter sind.
Vielleicht, ja. Oder es sind die sich früher über die Hipster lustig gemacht haben und dann irgendwann selber dazu geworden sind.
Das könnte auch sein, ja.
Weil man muss sich ja, um sich darüber lustig zu machen, muss man ja auch irgendwie die Szene beobachten ein Stück weit, so sonst. wenn man gar keine Berührungspunkte damit hat, kann man sich ja gar nicht drüber lustig machen.
Ja, also lasst uns wissen, ob das noch ein cooler Begriff ist oder was man stattdessen heutzutage verwendet, wenn ihr mit der Jugendsprache vertrauter seid, als wir es sind.
Ich habe auch schon seit längerem habe ich so eine Anmoderation für einen Podcast im Kopf, aber irgendwie habe ich sie noch nie angebracht, dass wir so sagen, das ist Fleisch und Glas aus der Podcast für die jungen Leute, für die, die auch die Cappy nicht immer nur nach vorne, auch mal nach hinten, die irgendwie lässig mit dem Tour Troops Lolli unterwegs sind und so eine.
Ja, das ist Inliner fahren ohne Ellbogenschützer.
Oh nee, das ist aber wieder
das so zu krass. Das ist ja zu krass, das stimmt.
Ja. Ja, was ich aber gehört habe von OMR, was ich also als lustigen Funfact und das ist irgendwie auch so on point bringt, ist, dass es Standing Ovations für Kim Kardashian gab.
Gab es?
Ja.
Hab mir das nicht angeschaut.
Ja, du guckst ja nicht das Line-Up guckst du ja eigentlich nicht an, ne, wenn du da bist.
Nee, guck ich mir nicht an.
Hast du Robert Habeck gesehen?
Den wollte ich mir anschauen, aber war schon um 10 Uhr, am Dienstag hatte ich Termine. Habe ich mir nicht angeguckt. Das wäre das Einzige, was ich mir überlegt habe, anzuschauen. Ansonsten habe ich mir ein paar fachliche Sachen angeguckt, aber ansonsten bin ich da, um mich mit irgendwelchen Leuten auszutauschen.
Ja, ich habe Christian mir heute Christian Lindners Rede angeschaut und er wurde dann interviewt, auch auf der Bühne, richtig rumgeschleimt.
Auch unser Krischi, ne? Unser Krischi. Unser
Krischi, ja, richtig, aber er hat einen ganz guten Joke gebracht. Er meinte, die FDP habe sich damals, als bei der Gründung der OMR, hat die FDP sich dafür eingesetzt, dass sie die Möglichkeiten bekommt, das zu machen. Und seitdem hat sich geändert, dass die OMR halt riesengroß und relevant geworden ist und die FDP halt überhaupt nicht mehr relevant ist. So in der Art hätte er es gesagt.
Ach krass, so viel Selbstironie hätte man ihm gar nicht zugetraut.
Das fand ich auf jeden Fall ganz witzig.
Dem Krischi. Ja, Robert Habeck habe ich mir nicht angeguckt. Ansonsten war es wie immer, ich habe da immer eine gute Zeit, aber habe da jetzt keine spektakulären Anekdoten zu teilen.
Yes.
Tokyo Hotel ist aufgetreten, habe ich mir auch nicht angeguckt. Chiago ist aufgetreten, habe ich mir auch nicht angeguckt.
Oli P.
Oli P. natürlich immer, hat auch sein Startup vorgestellt, irgendein Startup hat er gemacht. Habe ich mir einen Vortrag angeschaut von Philipp Klöckner, glaube ich. Der macht einen Podcast Doppelgänger, heißt der, so ein Tech-Podcast. Und er ist ein Tech-Mastermind, ein Universalgenie, was das angeht. Und der macht so einen 20-Minuten-Vortrag zum Thema Stand AI. Und der ballert dir ja die Infos durch. Macht auch gar kein Sales. Der hat einfach, also es ist so kompakt, musst du dir eigentlich online angucken, so kompakt zusammengefasst. Extrem anspruchsvolle wissenschaftliche, technische Sachen, für jeden aber verständlich dargestellt und wirklich so viel Infos in so kurze Zeit reingepresst, das ist sehr beachtlich.
Über AI?
Über AI, ja. Kernaussage ist, dass die Entwicklung, er hat letztes Jahr einen ähnlichen Vortrag gehalten, im Vergleich zu dem Stand von vor einem Jahr noch wesentlich schneller geht als Branchenexperten es vermutet haben und nun die Erwartung ist, dass viele aktuell bestehende Prozesse noch schneller durch AI ersetzt werden als initial gedacht. Zweites Kernlearning.
Und gibt es irgendwelche Beispiele für die Prozesse, ja, die AI ersetzt?
20 verschiedene Prozesse von irgendwelche Bilderstellungsthemen bis zu Datenanalysen, Automatisierungsgeschichten, alle möglichen Prozesse, die so im Arbeitsalltag irgendwie anfallen können.
Mhm.
Dann zweites Thema, was er als Problem sieht, ist Energieverbrauch. Unfassbar viel Server müssen ständig gebaut werden. Wasserverbrauch ist ein Riesenthema scheinbar, um diese Server zu kühlen. Google säuft schon jetzt einmal am Tag die komplette Außenalster leer.
Hm.
Und das wird sich innerhalb kürzester Zeit multiplizieren durch eben diesen unglaublichen Serveraufwand, den AI-Requests brauchen. Und da gibt es wohl noch keine richtige Lösung für. Das dritte Thema, was ich spannend fand, ist, dass er letztes Jahr wohl noch meinte in dem Vortrag, dass das Wissen und die Lernkurve unendlich ist und es immer schlauer wird und immer schlauer wird. Und nun hat er sich korrigiert und sagte, dass das Internet zu klein ist, um unendlich zu lernen und dass relativ schnell die Grenze erreicht ist, wo alle verfügbaren Daten im Internet bereits genutzt wurden und dann das Risiko besteht, dass AI, wenn immer mehr AI-generierter Content im Internet ist, AI quasi basierend auf AI-generiertem Content lernt und dann eine Art Inzestproblem besteht und das dann relativ schnell zu einem kompletten Crash des Systems kommen kann, weil diese künstliche Intelligenz weiter auf falschen Daten lernt, darauf wieder falschere Daten kreiert und so weiter. Und das würde, da besteht das Risiko, dass das irgendwann dann komplett crasht, wenn man da keine Lösung für findet.
Das verstehe ich gar nicht, wie das sein kann. Also die AI muss doch, wenn die AI eine Info von einer anderen AI liest, die aber falsch ist, dann kann die das doch theoretisch überprüfen.
Ja, aber wenn das, wenn, ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber wenn das Internet irgendwann zu 60% voll mit AI-generiertem Content ist und es quasi immer weniger Originalquellen gibt und es aber neues Futter braucht, um eben diese Technologie weiter zu verfeinern und granularer zu machen, dann kann das da irgendwie zu einem Crash kommen, vermeintlich.
Ist mir zu hoch gerade.
Ist mir auch zu hoch, sage ich dir ehrlich. Ich glaube da dem Kollegen Klöckner. Aber wir
Ja.
verlinken es euch. Ich weiß nicht, ob es schon rausgekommen ist. Wenn es schon rausgekommen ist und ihr Bock auf so ein bisschen Techie-Shit habt, dann hört es euch an. Es wird auf jeden Fall irgendwann werden diese OMR-Vorträge im Nachgang online veröffentlicht. Viel Kram, den man sich anhören kann, ist auch Sales-Kram. Viel Kram ist halt irgendwie Kim Kardashian, was mir jetzt auch keinen Mehrwert bietet. Das war mal ein Vortrag, der inhaltlich stark war.
Obwohl Kim Kardashian sticht schon ein bisschen raus, glaube ich, aus dem Line-up, oder? Naja, letztes Mal war Shirin, nee, vor 2 Jahren, als ich da war, war Shirin David da, die ist auch
Die ist
aufgetreten.
auch aufgetreten, stimmt.
Aber als ich da war, hat sie da von ihrem Geschäftskonzept, also von ihrem Geschäft Business-Sachen erzählt, war sie mit der Douglas-Chefin, Xatar war da,
Wer war denn noch dieser Musikproduzent? Rick
Rick
Rubin?
Rubin war
Ja,
da.
der wurde von Aria interviewt, der früher bei hiphop.de
Hip-Hop-D war jetzt
Content gemacht
Head of
hat.
Hip-Hop bei Apple Deutschland, Österreich, Schweiz.
Zino habe ich getroffen.
Ach,
Der macht
lustig.
ja für öffentlich-rechtlich jetzt Projekte.
Ja, Hype-Culture, ne?
Genau sowas. Der war da auch am Start, hab ein bisschen mit dem gequatscht.
Nice.
Yes. Willst du eigentlich mal eine Erdbeere? Weil letztes Mal hast du ja so gegen meinen hier frisch renovierten Supermarkt geschossen, ne? Du hast dich ja kaum eingekriegt in
Du
deinen
hast mir,
Hass-Tiraden.
das ist jetzt auch im Nachhinein nochmal klar geworden beim Schneiden, dass du mich da voll in die Ecke gedrängt hast, als hätte ich da Hass-Tiraden gegen gemacht.
Hört es euch
Gerne
gerne nochmal an.
probiere ich eine
Martin hat versucht,
Erdbeere.
sich das noch zurechtzuschneiden im Nachgang, aber ich denke, es wird rauskommen. Und jetzt wollte ich da zumindest dir mal die, weil das ist hier
Nee,
wirklich
weil
aus Ostholstein.
ich dachte zuerst, du hättest einen Schnittlauchtopf gekauft, so hätte ich gedacht, und dann hattest du aber nur ein Bündel Schnittlauch
Bündel
gekauft.
Schnittlauch.
Und das war dann, hatte ich dann ein bisschen
Herrlicher
enttäuscht.
Schnittlauch.
Ja, herrlicher, toller Schnittlauch, kann ich auch sagen, ohne dass ich ihn jemals probiert oder gesehen
Aber
gehabt
jetzt
hätte.
probier mal die. Du denkst vielleicht am Anfang hier und da eine Druckstelle und so weiter, aber das sind nicht die importierten, sondern die sind hier aus
Ja, das mit der
Ostholstein.
Druckstelle wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt hier schon wieder, dann wäre ich schon wieder in die kritische Ecke.
Nee, ich nehme mir auch
Ich
einmal
guck mal, ob
eine.
ich ihn so ein bisschen ASMR-Schmatze hier reinbekomme ins Mic. Hast du es gehört in deinen Kopfhörern?
Klang schon sehr gut. Klang schon sehr gut.
Ja, saftig.
Das ist schon, Digga, das können wir nochmal separat veröffentlichen. Ich mache auch nochmal einen, ich schmatze hier auch nochmal einen rein.
Ja, du hast noch geschlürft. Ich habe mir das Schlürfen ein bisschen, deswegen hatte ich auch so große Probleme mit der Flüssigkeit eben hier, weil ich mir das Schlürfen gespart hatte. Aber man merkt, hattest schon mehr Erfahrung mit dieser Erdbeere. Die muss man schlürfen.
Ja, ich war, die Saftigkeit war mir bekannt.
Du hast dir der Saftigkeit bewusst. Ja, schön.
Ich wollte folgendes Thema anmerken. In Hamburg gibt es ja verschiedene Stadtteile, ne? Eimsbüttel, Altona,
Ja, hast du noch andere
Uhlenhorst,
Beispiele?
Horn,
Hast du noch mehr?
Eppendorf,
Jetzt kann ich mir, also
Sasel,
ist ähnlich wie bei dem
Rissen,
AI-Thema. Ich brauche da noch mehr.
Altona,
Ja.
Ottensen, Berne,
Okay. Welche noch?
Farmsen, Rahlstedt.
Und das sind, okay, und das sind dann alle oder wie?
Nee, Wellingsbüttel noch.
Poppenbüttel. Ah, okay. Und mit den beiden sind wir dann vollständig?
Nein, das ist ja noch längst nicht alles.
Ach so.
Du kannst ja hoch noch nach Duvenstedt, du kannst nach Lemsal, du kannst nach Volksdorf.
Und dann ist man aber, hat man komplett das ganze Hamburger Stadtgebiet abgedeckt.
Ja, mit eben der Aufzählung. Nicht. Ja, eben nicht. Wir haben ja hier, wie heißt es noch, wenn Wandsbek zum Beispiel komplett außen vor gelassen. Mm. Dulsberg ist noch dabei.
Ne? Ah, okay.
Die Jenfeld zum Beispiel.
Und dann müssen ja gar nicht alle aufzählen, da reichen ja ein paar Beispiele.
Genau, genau. Deswegen wollte ich nur beispielhaft, ne? Also ja, es gibt noch viel mehr.
Kann ich mir dann ja auch genau vorstellen, wenn du Beispiele aufzählst, dann weiß ich, dass es jetzt nur. Man hat da eine gewisse Auswahl an.
Das ist erstmal so ein Stadtteil. Genau. Es gibt natürlich, klar, es gibt noch Bildstedt und so weiter.
Es gibt, ne, die Veddel natürlich.
Es gibt die Veddel. Und es gibt nämlich auch Waldershof. Kennst du Hamburg-Waldershof?
Das klingt mir auch was gerne Hafen stattfindet.
Richtig, Hafengegend, Hamburg-Waldershof, 0 Einwohner. Kannst du es dir vorstellen? 21129 Hamburg, Waldershof, ohne Einwohner. Mhm. Und das Geile ist, ich will dahin.
Immobilien-Scout, hast du schon mal eingegeben?
Na, findet man nichts. Aber es gibt Restaurants, 2-3 Restaurants, es gibt einen Supermarkt in Waldershof. Es ist eigentlich Infrastruktur da. Es gibt nur keine Einwohner. Es waren 2009 noch 6 Einwohner.
Würdest du dafür deine Alsternähe aufgeben, um der einzige Bewohner von Waldershof zu werden?
Wahrscheinlich schon, ganz ehrlich. Weil dann hat man wirklich einen kompletten Stadtteil für sich alleine, ne?
Das ist mein Bezirk, Waldershof, mein Bezirk.
Waldershof, du bist der Einzige? Wirklich,
dann hat man einmal, dann kann man das real sagen.
Das ist schon krass.
Ich repräsente Waldershof. Wie sehr repräsente ich das, Digga? Ich repräsente es nämlich als Einziger.
Ja, das ist schon krass. Stell dir mal vor, die Postleitzahl. 21129 hast du einfach exklusiv. Du bist der einzige Mensch mit dieser Postleitzahl.
Dann muss man ja auch nur, das ist so, wie wenn man Künstlersozialkasse schreibt. Man schreibt da keine Adresse, also keine Hausnummer hin. Man schreibt nur Künstlersozialkasse, Postleitzahl und die Stadt. So könnte man das auch machen.
Bei allem. Man braucht gar keine Anschrift. Die Postleitzahl reicht. Das ist schon fett.
Geil. Naja, wahrscheinlich. Vielleicht hat der Supermarkt auch einen Briefkasten.
Ja, das stimmt.
Hängt das bei denen natürlich ein bisschen, aber.
Daran wird es liegen. Und irgendwie diese Hafenfirmen, die da irgendwie ansässig sind, die werden wahrscheinlich auch einen Briefkasten haben irgendwie.
Geil. Ja. Waldershof. Schöne Grüße nach Waldershof. Würde ich jetzt sagen, wenn es da jemandem zum Grüßen gäbe. gibt ja niemanden.
Aber es muss doch möglich sein. Dass man da irgendwie ein kleines Grundstück sich erwirbt, dann baust du dir da einen Schuppen drauf. Randgebiet Waldershof.
Und dann wohnst du in dem Schuppen.
Hauptwohnsitz anmelden.
Für den Joke.
Für den Joke, ja. Elbnähe zumindest dann, ne, wenn es am Hafengebiet ist.
Ja, wollen wir mal in den Politikpart switchen. Wir geben euch alle Infos, die ihr braucht für die diesjährige Europawahl. Die Wahl findet statt, ich glaube, so in 3 Wochen.
9.6.
9. So in 1, 2, ja, genau in 3 Wochen, wenn der Podcast rauskommt.
Die Wahlunterlagen sind bereits eingetrudelt bei mir. Sind sie bei dir auch schon eingetrudelt?
Bei mir sind sie auch schon eingetrudelt. Ich werde wahrscheinlich wie jedes Jahr, wie jedes Mal, wenn man es macht, macht man nicht mal jedes Jahr. Ich würde auf jeden Fall gerne ins Wahlbüro gehen. Briefwahl, ja. Ich mag es einfach, dahin zu spazieren.
Ja, ich habe es bisher auch immer gemacht. Ich habe jetzt überlegt, weil ich selber natürlich auch auszähle in einem anderen Bezirk, als ich selber stimme. Deswegen muss ich mal gucken, ob das sich zeitlich vereinbaren lässt. Aber am liebsten würde ich auch persönlich hingehen.
Ja, und Wahl-O-Mat ist online. Hast du Wahl-O-Mat schon gemacht?
Wahl-O-Mat habe ich gemacht. Tierschutzpartei war auf Platz 1.
Echt, war bei mir Platz 2.
Hm.
Bei mir war, ich hatte fast hundertprozentige, ich hab schon überlegt, ob ich das so erzählen würde, weil wenn ich sage, ich habe wirklich fast hundertprozentige Überschneidung mit einer Partei, dann können die Leute ja direkt genau alle meine Positionen und jede Antwort sehen.
Aber ist das schlimm?
Und nee, es ist nicht so schlimm, weil ich auch als Disclaimer...
Klar, du hast gesagt, du willst den Euro nicht mehr.
Disclaimer dazu sagen muss... Dass ich da auch ein bisschen durchgeklickt habe und so halt, ich habe mich jetzt nicht mit jeder bei manchen Fragen.
Hast du angeklickt, Wölfe abknallen oder Wölfe leben lassen?
Ich weiß es nicht angeklickt. Das war die einzige Frage, wo ich mit meiner Partei keine Überschneidung hatte, weil die waren dagegen. Weil ich war mir nicht
Die
sicher.
Tierschutz mit der Tierschutzpartei. Ah, nee, du hast noch jemand anders auf Platz 1.
Ja,
Ja, wen hast du denn jetzt
Tierschutzpartei
auf Platz
Volt
1?
habe ich auf Platz 1.
Ah, hatte Sien auch auf Platz 1.
Ja,
Die Europäer, ne?
die Europäer. Und im Nachhinein bin ich auch wahrscheinlich gegen Wölfe abknallen, aber ich habe, seit ich hier Yellowstone geguckt habe, auf Netflix mit Kevin Costner, weiß ich natürlich, bin ich natürlich auch ein bisschen mit den Farmern, ne, sympathisiere ich, habe da eine gewisse Verbindung dazu und denk mir, wenn deren Herde, mit der Herde will ich ja nichts zu tun haben, ich will ja weder essen noch deren Milch trinken, aber wenn deren Herde vom
Aber
Wolf angegriffen
den
wird,
geschoren, wenn das Schaf geschoren wird und eine schöne flauschige Bettdecke, die daraus bereitet wird, ist das konform?
das ist eigentlich nicht vegan, aber ich bin da, was solche Sachen angeht, bin ich ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen im Zwiespalt, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass in den Bereichen findet auch Tierquälerei statt, teilweise. Also auch Industrie ist nie gut, industrielle Tiernutzung ist generell schon mal nie gut, aber man hat halt auch bei Leder und so hat man immer das Problem, dass die Alternative in vielen Fällen halt Plastik ist. Und das ist es auch nicht unbedingt so geil. Es ist erstens, ist es umwelttechnisch überhaupt nicht gut. Und zweitens ist es oftmals kurzlebiger. Also was auch wiederum Umweltthema dann ist. Und es ist qualitativ nicht so geil, was Wärmeleitung und so angeht.
Ja.
Deswegen, ich bin dann selber mit mir noch nicht so im Klaren, was das angeht, im Gegensatz zu der Ernährungsform. Ja, und wie gesagt, ich bin ja selber auch so eine Art Farmer, jetzt seitdem ich Yellowstone geguckt habe. Also
Ja.
jetzt nicht im praktischen Sinne, sondern im theoretischen Sinne. Deswegen habe ich da erstmal auf Frage überspringen geklickt, als einzige. Obwohl ich schon eigentlich dagegen bin, dass man den Wolf, lass den Wolf ziehen, lass den Wolf jagen, lass ihn reißen.
Und was würdest du sagen als Kompromiss entzahnen, den Wolf entzahnen?
Nee, das finde ich total grausam.
Und Wolfszähne dann als Kettenanhänger
Schrecklich, finde ich das, ehrlich gesagt.
Ne, aber jetzt aus so einer reinen Kommerzperspektive, wenn
Finde
du
ich
sagst,
super,
ist
ja.
nicht schlecht, oder?
Das würde ich
Fleisch und
auch
Glas aus Wolfsketten, Wolfszahnketten?
stolz auf einer OMR-Bühne berichten und dann zeigen, ja, klar, wir haben dann den Wölfen, wir fangen die Wölfe und dann ziehen wir ihm ohne Betäubung die Zähne raus, weil es ist dann einfach geiler. Wir feiern das auch ein bisschen und sparen uns dann auch das Serum, wie nennt man es, Narkosemittel für die Wölfe.
Ja.
Ja, dann hatte ich auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, ich hatte dann so 94% Übereinstimmung mit Volt und das lag aber nur an der Frage, weil ich die übersprungen habe, sonst hätte ich hundertprozentige Übereinstimmung gehabt. Ja.
Ja, das ist so eine paneuropäische Partei, ne, die sich vor allem vorgenommen hat, dass die Themen noch europäischer zu sehen und sie sagen, in jedem europäischen Land gibt es irgendwas Gutes und wir müssen uns gegenseitig als Vorbild nehmen und dann werden wir das perfekte Europa. Das ist so ein bisschen deren Ansatz,
Und
ne?
sind natürlich auch sehr links. Also ich hatte mit der linken Partei, hatte ich 80% Überschneidung.
Ja.
Ja, und ich muss aber sagen, ich habe manche Fragen, da weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich so 100% hinter meiner Antwort stehen kann, weil ich mich damit zu wenig befasst habe.
Ja, klar, bei jedem Thema kann man nicht alle Aspekte
Ja.
kennen.
Aber ich habe, was schon mal gut war, auf dem letzten Platz mit 14,5% Übereinstimmung war die AfD.
Ja, bei mir auch auf dem letzten Platz.
Ja.
Mit Abstand. Ja, was man natürlich da berücksichtigen muss, ist, dass jede Partei kriegt da diesen Fragebogen, kann ankreuzen, was sie gut finden. Und da wird jetzt nicht berücksichtigt, ob die Parteien überhaupt ein Vollprogramm haben oder überhaupt irgendwelche Expertise in den Themenbereichen. Das ist zum Beispiel die Tierschutzpartei bei allen, die ein moralisch gutes Verständnis haben, weit vorne ist irgendwie naheliegend. Trotzdem werden die jetzt zu Asylpolitik im Europaparlament wahrscheinlich keinen so großen Beitrag leisten können, weil sie schon einfach eine Ein-Themen-Partei sind.
Ja, und es ist natürlich auch, macht natürlich auch nochmal was aus, dass wir eine repräsentative Demokratie sind, dass man das vor der Wahl einfach nicht anhand von einzelnen Punkten absehen kann, muss man jetzt auch, wie man zu der Richtungsänderung steht oder nicht, kann man sehen. Aber die Grünen machen auch Wahlkampf als Antikriegspartei und als Partei, die dagegen ist, Waffen in Kriegsgebiete zu machen. Viele Leute haben sie auch aus dem Grund gewählt. die Umstände der Welt haben sich geändert, deswegen hat sich auch die Ausrichtung der Partei dann geändert teilweise.
Ja, genau.
Das also, nur als Beispiel, ohne das jetzt werten zu wollen, aber ist ja so, dass man das nicht anhand einem Fragebogen festmachen kann eigentlich.
Ja, das vereinfacht das schon sehr, aber als Orientierung ist cool, wenn ihr einen groben Abriss bekommen wollt, welche Partei steht wofür, macht das gerne mal, aber sollte auf jeden Fall nicht die einzige Quelle für die Wahlentscheidung sein, ne?
Ja, aber ich überlege, also ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit Volt auseinandersetzen, weil das heißt, ist natürlich schon ganz überzeugend und zumal die Europawahl eignet sich ja schon ganz gut, um auch mal einer kleineren Partei zu wählen, weil es eben nicht diese 5%-Hürde gibt. Ja. Man kann auch die Partei wählen, zum Beispiel, die ja letztes Mal zwei Abgeordnete mit
Volt hat aktuell einen Abgeordneten im Europaparlament, haben scheinbar gutes Budget, weil sie haben komplett Hamburg zugeballert mit Wahlplakaten, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weiß nicht, woher die Kohle kommt. Und sie haben auch interessanterweise von den Kleinstparteien auf der Bezirkswahlliste beachtliche Anzahl an Kandidaten für meinen Bezirk, 6 oder 7, während die anderen kleinen Parteien allesamt gar keine Kandidaten haben. Also von den außerhalb der bekannten Parteien ist es nur Volt, die Kandidaten stellt. Und das finde ich schon erstaunlich. Also sie scheinen schon ein gefestigtes Fundament zu haben mit 4 Mitgliedern und auch mit Budget dahinter. Heute werden wir uns um die Linke kümmern. Die treten mit einem Spitzenkandidaten-Duo an. Martin Schirwan ist auf Listenplatz 1 und Carola Rakete, die ist eigentlich parteilos, ist gar nicht in der Linkspartei, ist aber von der Linkspartei aufgestellt auf Listenplatz 2 und die verstehen sich als Spitzenkandidatinnen-Duo.
Und genau wie Carola Rakete kein Parteimitglied ist, ist auch der 4. Listenplatz von Die Linke von einem Nicht-Parteimitglied, und zwar von Gerhard Trabert, belegt. Er ist ein Arzt, der auch schon, als Bundespräsident kandidiert und so. Er tritt auch als Nicht-Parteimitglied ein für Die Linke. Das ist auf jeden Fall interessant. Es ist so ein
2 von 4 Kandidatinnen auf den Top-Plätzen sind gar nicht in der Partei. Kann man auf der einen Seite, Kritiker könnten das als Armutszeugnis definieren, weil die Linke ja auch sehr viele Abgänge hatte und viele Rücktritte, auch in Spitzenpositionen, könnte man...
Es ist ein Zeugnis der Zeit, es ist kein Commitment da, es ist so eine Situationship, so ein bisschen sowas Lockeres hat Carola Rakete. Klar, mit den Linken bin ich hier am Kandidieren, aber jetzt so Parteimitglied, nö, das...
Ja.
So dann doch auch wieder nicht.
Das ist ähnlich wie Joachim Gauck ja auch als Bundespräsidentkandidat von der SPD vorgeschlagen wurde und auch gewählt wurde.
Aber als Präsident
ist nochmal was. Parteilos war.
Als Präsident ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als in einem Parlament, finde ich. So gerade als deutscher Bundespräsident.
Ja, das stimmt. Da hat man eh so repräsentative Rolle, soll überparteilich sein und so.
Ja, da ist einfach nur wichtig, dass man Mann ist. Alles andere ist egal.
Das stimmt. Bisher waren es nur Männer, ne?
Mhm.
Carola Rakete vielleicht eines Tages Bundespräsidentin, wäre schön.
Ja. Ja, Carola Rakete ist kein Parteimitglied, aber sie hat so einen gewissen Promi-Bonus, könnte man sagen, und so, wenn man es so nennen will. Also sie hat sich auf jeden Fall schon einen Namen gemacht. Sie ist Klimaaktivistin, aber insbesondere wurde sie dadurch bekannt, dass sie Seenotretterin war, Kapitänin eines Seenotrettungsboots im Mittelmeer. Und da auch schon mit der italienischen Regierung hier und da aneinander geraten ist oder wahrscheinlich eher mit der italienischen Küstenwache.
Ja.
Ich glaube, da auch mal in Untersuchungshaft saß.
Weil sie entgegen der Erlaubnis Flüchtlinge an Land gebracht hat, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich, ja, wo gerade das Flüchtlingsthema ein wichtiges Thema ist für Europa, gerade für diese Europawahl, ist das natürlich ein starkes Symbol schon, muss man sagen, sie da aufzustellen.
Ja, wo gerade auch vor 2 Wochen, glaube ich, etwa ein neues Gesetz verabschiedet wurde, was das Asylrecht verschärft, was sowohl aus Deutschland, also aus der Bundespolitik von den Grünen und der SPD unterstützt wurde und die Linke da scharf gegen an argumentiert hat. Und es auch im Europäischen Parlament tut.
Und so aussagekräftig die Kandidatur von Carola Rakete ist, könnte man jetzt gemein sagen, so unaussagekräftig ist die Kandidatur von Spitzenkandidaten auf Platz 1, Martin Schirdewan.
Findest du?
der ist ja jetzt nicht unbedingt ein populärer Politiker, muss man sagen.
Wenn er
man
ist Parteivorsitzender.
Aber wenn man ihn jetzt mit anderen linken oder ehemaligen linken PolitikerInnen wie Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi vergleicht, dann ist er schon etwas weniger glanzvoll.
Ja, die haben natürlich das Problem, dass sie, er ist ja gemeinsam mit Janine Wissler Parteivorsitzender, und die sind natürlich in einer maximal schlechten Position, stehen auch jetzt bei den Europawahlen bei unter 5%, ich glaube eher so bei 3%, ungefähr auf gleichem Niveau wie die Freien Wähler. Also die Partei steht schlechter da, als sie je da stand. Und deswegen kriegt man wahrscheinlich auch weniger TV-Zeit, kriegt weniger Medienpräsenz. Ich finde ihn eigentlich gut. Er kämpft für richtige Sachen. Er ist einer, der bedingungslos immer für die armen Leute einsteht. Mietrecht und bezahlbares Wohnen ist ihm ein Riesenanliegen. Die Erhöhung des Mindestlohns war ein großes Anliegen. Gerade heute habe ich gelesen, dass Olaf Scholz gesagt hat, 15 Euro Mindestlohn kommt in Deutschland.
Erst 14, dann 15 hat er Olaf Scholz
geplant. Genau. Schirdewan sagt, wir brauchen direkt 15 Euro. Aber das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Aktuell sind wir bei 12,41 Euro Mindestlohn. Er will höhere Steuern für Vermögende und vor allem für multinationale Konzerne. Da wurde ja schon ein bisschen was gemacht in der EU. Schirdewan sagt, das ist alles Quatsch. Er ist ja auch in Europa Co-Vorsitzender der Europäischen Linken. Er sagt, die Besteuerung von Apple, Google, Meta, diesen Unternehmen, Amazon, ist in Europa immer noch ein Witz. Die zahlen viel zu wenig Steuern. Und da müssen striktere Gesetze her. Und ist da schon relativ meinungsstark. Also wenn man sich, man sieht ihn nicht so häufig, was, glaube ich, einfach der Relevanz der Partei geschuldet ist. Wenn man ihn sich anhört, finde ich, dass der kompetent ist und sich gut für seine Sachen stark macht.
Ja, also alles, was du gesagt hast, genauso wie zum Beispiel, sie wollen auch kostenlose Öffis machen, für einerseits natürlich für soziale Gerechtigkeit und für den Umweltschutz auch, was grundsätzlich auch ich gut finde. Die Krankenhauskonzerne und die Lebensmittelkonzerne, insbesondere die jetzt durch die Inflation so viel mehr Gewinne machen und durch die höheren Preise, will er mehr zur Kasse bitten, also Steuern erhöhen, was natürlich auch irgendwie in meinen Ohren zumindest total logisch klingt, wenn man betrachtet, dass die zu den reichsten Deutschen die Chefs von Aldi und Lidl gehören.
Ja, Übergewinnsteuer nennt er das, ne?
Ja, das ist ja schon länger ein Thema, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was ist.
Na, da geht es, glaube ich, auch vor allem darum, wenn situationsbedingt bestimmte Industrien extrem viel Geld machen, dann müssen da zusätzliche Steuern anfallen. Als Beispiel nennt er auch die Pharmaindustrie während Corona-Zeiten, dass die dann einfach noch mehr Steuern ab gewissen Gewinnerträgen zahlen müssen. Und jetzt aktuell nennt er als Beispiel die Rüstungsindustrie, wo das natürlich auch aus moralischer Perspektive meines Erachtens nötig wäre, dass jetzt, wenn viel Krieg ist, Rüstungskonzerne noch mehr Gewinne eintreiben, die Aktien noch weiter nach oben schießen. Das ist schon zweifelhaft und da würde es schon Sinn machen, das noch krasser zu besteuern.
Wie stehst du zu Schirdewans Aussage zur DDR? Ich habe das ist so scheinbar seine Standardfloskel, habe ich jetzt in mehreren Interviews gehört. Wenn man ihn fragt, war die DDR ein Unrechtsstaat, hat er gesagt, die DDR war der legitime Versuch, einen sozialistischen Staat aufzubauen, der dann am Ende an seinem Demokratiedefizit gescheitert ist.
Ja, das ist ein ganz gutes Zitat. Ich finde, dieser Begriff Unrechtsstaat, das wird ja, Gregor Gysi wird auch immer ständig damit konfrontiert, war die DDR ein Unrechtsstaat, weil er ja selber da auch Funktionär war und so. Das ist häufig so eine Reportermasche, um Linke als vermeintliche DDR-Fans zu entlarven. Unrechtsstaat, was ist das für ein Begriff? Es war ja an sich, Deutschland wurde unter den Kriegsparteien aufgeteilt und da hat nun mal Russland oder damals die Sowjetunion auch ihren Teil abbekommen. Also die Existenz dessen war natürlich nicht Unrecht. Also dass da ein Staat gegründet wurde, ist ja kein Unrecht gewesen, sondern es hatte eine Existenzberechtigung, genauso wie die anderen Alliierten im Westen des Landes die Möglichkeit hatten, einen Staat aufzubauen. So, das ist ja erstmal grundsätzlich legitim und dann ist es halt in der Praxis in die Hose gegangen. Ja. Eigentlich ähnlich wie Schirdewan es auch sagt. Das Problem, was ich da sehe, ist, natürlich Ukraine-Politik bei der Linkspartei, da kann ich überhaupt nicht hinterstehen.
Ja, was heißt, ich bin dann nicht so richtig auf einen dem auf den Grund gekommen, was denn wirklich deren Lösung für das Problem ist oder deren Meinung dazu, weil sie sagen, sie sind eine Antikriegspartei, was grundsätzlich absolut, also kann, glaube ich, jeder relaten mit der Aussage, so, man
ja.
Ist ja klar. Sie sagen, distanzieren sich von Putin, sagen, er ist verantwortlich für den Krieg. Sie sagen es vielleicht nicht ganz so deutlich wie andere Parteien, weil sie immer noch auch eine gewisse NATO-Kritik haben, was ja auch grundsätzlich, also eine grundsätzliche NATO-Kritik, auch total legitim, dass die NATO-Kritik zu nutzen, um Putins Verantwortung für diesen Krieg schmal zu reden. Da haben sich gerade in der Vergangenheit natürlich einige linken PolitikerInnen ein bisschen in die Nesseln gesetzt, muss man sagen.
Ja.
Von Schirdewan habe ich da jetzt nichts unbedingt dergleichen gehört.
Ich auch nicht.
Ja, aber man hatte ein bisschen das Gefühl, so dass sie die Realität da nicht so richtig anerkennen, dass gerade die Ukraine halt diese Waffen braucht zur Selbstverteidigung.
Ich habe das Gefühl, teilweise ist es sehr idealistisch. Eigentlich in jeder Hinsicht ist es sehr idealistisch und nicht unbedingt so realpolitisch, was die machen.
Ja.
Sowohl da sagst du, ja, der Frieden wäre das Beste, deswegen stimmen wir gegen Waffenlieferung. Und auch ansonsten picken die sich immer überall das Ideal raus. Ob das in der Praxis so funktioniert, ist, glaube ich, teilweise zu bezweifeln. Jeder soll mehr verdienen, jeder soll kostenlos mit der Bahn fahren. Die Flüchtlingsgesetze sollen viel liberaler sein, als es aktuell der Fall war. Die Klimapolitik, da muss noch viel, viel mehr rein investiert werden. Sie fordern ja sogar wesentlich radikalere Investments und Schritte, als die Grünen zum Beispiel machen. Also sie versuchen sich in jedem einzigen Politikfeld das Ideal rauszupicken. Und das kostet alles unglaublich viel Geld. Und wie das in der Praxis funktionieren soll, ihre Lösung ist halt immer, Reiche mehr zu besteuern, Konzerne mehr zu besteuern. Ob das wirtschaftlich in der Form, wie sie das machen, alles dann genauso funktioniert, ist, glaube ich, sehr zweifelhaft.
Mhm.
Aber die Ideen dahinter ideologisch ist vieles, was ich unterschreiben würde. In der Praxis, glaube ich, würde vieles davon auch scheitern.
Ja,
in der Radikalität, wie sie das fordern.
Ist halt die Frage, ob das für die Größe, die sie haben, noch legitim ist, sozusagen. Erstmal, wenn man sagt, okay, wir sind so eine kleine Fraktion, jetzt nicht mal mehr eine Fraktion, wir sind so ein kleiner Teil dieses Parlaments.
Im Bundestag keine Fraktion mehr, im EU-Parlament ist es ja noch eine Fraktion.
Ja, wir können da einfach so unsere Statements setzen. Wir sind auch, was dieses Waffenlieferungsthema angeht, vielleicht ein Anlaufpunkt für Leute, die so strikt gegen Waffenlieferung sind, aber trotzdem keine Faschisten wählen wollen, was schon mal jetzt rein praktisch einen Vorteil bietet, auch wenn ich aktuell leider auch keine andere Möglichkeit sehe, als die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.
Sie haben auf jeden Fall Legitimität in jedem Parlament, meines Erachtens. Das ist schon sinnvoll, dass es das auf der politischen Skala gibt. Und es ist in Deutschland auch schlecht, dass sie so schlecht dastehen in Umfragen.
Ja.
Ich finde auch, war immer erfrischend, dass in Brandenburg sie den Ministerpräsidenten gestellt, in Thüringen, sorry, den Ministerpräsidenten noch immer stellen. Sieht aber schlecht aus, dass es so bleibt, weil bald stehen da Wahlen an. Hatten wir ja auch schon besprochen.
Ja.
Legitime Partei, wird aber meinen Vote nicht kriegen.
Ja, weißt du schon, für wen du votest?
Noch nicht 100%.
Nee. Okay, willst du es hier sagen?
Ja, würde ich sagen.
Okay.
Können wir ja machen, oder würdest du es nicht sagen?
Ich weiß noch nicht
genau. Was spricht dagegen?
Ich könnte mir schon vorstellen, die Linke zu wählen. Wobei ich jetzt auch von diesem, ich habe mich noch nicht mit Personal von Volt auseinandergesetzt, aber irgendwie finde ich das auch ganz spannend. Vor allem, weil ich für die Linke jetzt, also auf Bundesebene links zu wählen, hätte für mich nochmal den Aspekt, dass ich es einfach wichtig erachte, dass es diese Partei im Parlament gibt, auch wenn ich nicht hundertprozentig die Überzeugung teile, insbesondere auch, wie du auch bei dem Ukraine-Thema, aber dass ich einfach denke, okay, die hier können sie das gebrauchen. Im EU-Parlament werden sie so oder so vertreten sein. Das ist eh komplett so ein undurchschaubares Ding für mich, dass ich da nicht einschätzen kann, wie wichtig das wirklich ist, ob die da jetzt 6 oder 7% haben, was ja meine Stimme dann am Ende ausmachen würde, bekanntermaßen.
Ich glaube, es wird eher zwischen 2 oder 3%.
Die Linke steht laut Wahltrend vom 2.5. bei 3,5% in den Umfragen. Die FDP aber auch nur bei 3,7%. Freie Wähler bei 3,2. Ja. Mal schauen, über wen wir nächste Woche sprechen. Ein paar Kandidatinnen und Kandidaten haben wir noch auf der Agenda.
Wir haben die CDU schon gemacht.
CDU haben wir noch nicht gemacht.
Haben wir immer so nebenbei Ursula von der Leyen.
Ursula von der
Leyen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eine eigene Sendung braucht.
Ja, die Frage ist auch da, ob wir da nicht vielleicht einfach uns Listenplatz 1 anschauen, um quasi ein vergleichbares Szenario zu haben. Also falls man CDU wählen möchte, dann macht es ja auch Sinn, den oder diejenigen vorzustellen, die man da wirklich wählt.
Dann gibt es hier noch Strack-Zimmermann von der FDP.
Natürlich auch eine interessante Person. Dann haben wir noch Fabio Di Masi vom BSW.
Ja, das ist auch spannend.
Freie Wähler könnte man optional auch noch machen. Weiß ich aber nicht, wer für die antritt.
Ja.
Muss aber auch nicht. Ein paar Sendungen, aber wir haben ja noch 3 Wochen. Machen wir noch.
Wer ist für die DVU? Weil da habe ich auch...
Die sind ja, gibt es ja nicht mehr, die heißen ja mittlerweile die Heimat. Also die NPD gibt's, die DVU gibt es ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, die sind irgendwann fusioniert und mittlerweile haben die sich umbenannt in die Heimat.
Die Heimat, das ist halt gut, da kann man gut googeln. Das haben sie schlau gemacht.
Haben sie schlau gemacht, ja. Die hatten ja auch noch sogar einen, glaube ich, mit Udo Vogt, einem Nazi im Europaparlament. Der, ich glaube aber, die sind so irrelevant mittlerweile, dass sie auch diesen einen Sitz nicht mehr halten werden können, hoffentlich.
Yes, alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder bei eurer Lieblings-Europa-Show.
Fleisch und Glashaus, ciao.
Tschüss.
Die zwei sind einfach immer frisch da.